Jo, letzte Woche haben wir uns angeschaut, haben überlegt, wie muss eine echte Hardware aussehen, dass man sie gut virtuell nachmachen kann. Und dann haben wir ja so gesagt, ne, Interrupt sollen wir weglassen, Exceptions müssen wir irgendwie auf ein Minimum beschränken. Das mit den Flex, die immer zu berechnen, ist doof. Und dann haben wir ja so alles Mögliche an Infos zusammengesammelt, bis wir drauf gekommen sind, das ist doch genau das, was Java macht. Und das wollte ich euch heute nochmal genauer erzählen, wie Java unter der Haube eigentlich aussieht. Also nicht Java-Programmiersprache, sondern die Java Virtual Machine, was die unter der Haube macht. Jo, wir haben uns das schon im Wesentlichen angeguckt. Wir brauchen einfache Instruktionen, die man gut nachmachen kann. Wir brauchen, wenn es irgendwie geht, was, dass wir keine Exceptions haben wollen. Gut, Divisionen durch Null, die werden wir nicht los, ne? Eine Division, also bisher haben wir mal gesagt, naja, wenn irgendwas Exceptions produzieren kann, dann lassen wir es weg. Also beispielsweise Pointer-Rechnerei kann ja irgendwelche schlechten Speicherzellen erwischen oder so. Haben wir das weggelassen, aber Divisionen weglassen, das ist jetzt keine gute Idee. Also diese Exceptions, die kriegen wir noch. Und ihr wisst alle aus Java, letztendlich null Pointer muss es irgendwie geben können. Die müssen wir auch irgendwie zulassen. Jo, Interrupts haben wir nicht, stattdessen Multithreading, Condition Codes haben wir gesagt, weglassen, MMU wollen wir nicht, keine Segmentierung, stattdessen sichere Pointer, nichts Sprünge berechnen, nichts selbstmodifizierender Code. Ne, genau das, was wir letzte Woche uns überlegt haben. Ja, wie schaut denn der Code aus? Also es gibt beispielsweise, da kommen jetzt ein paar Folien der Reihe nach, die Befehle, also die Assembler-Befehle sozusagen. Also jetzt nicht i386, sondern Java Virtual Machine Code Befehle. Ja, und es gibt immer letztendlich hier für Referenzen, die Dinge kennt ihr, Character, Double Float, Long, Int und so weiter. Gibt es die entsprechenden Befehle? Also beispielsweise gibt es einen Befehl, um eine Integer-Konstante auf den Stack zu holen. Es gibt das gleiche für Long, das gleiche für Fließkomma, das gleiche für Double. Statt eine Konstante auf den Stack zu pushen, kann ich auch eine lokale Variable mir holen von dem entsprechenden Typ. Ich kann eine, was auf dem Stack liegt, so eine Art Push, wieder runterschreiben in eine lokale Variable. Und das Ganze gibt es auch nochmal Load und Store, jetzt aber nicht lokale Variable, sondern Array. Ich kann aus einem Array einen Double-Wert holen und auf den Stack legen oder umgekehrt im Array wieder abspeichern. Ja, und jetzt sieht man hier, da sind schon so einige Plätze frei. Es geht nicht alles mit allem. Zum Beispiel kann ich keine Short-Konstante pushen. Insofern nicht so schlimm, pushe ich halt eine Integer-Konstante. Ich kann keine Short-Variable auf den Stack legen. Gut, das ist dann stattdessen die hier oben. Das sind nämlich die, die aus dem Short erstmal einen Integer machen und den dann auf den Stack legen. Beziehungsweise hier entsprechend. Also im Prinzip gerechnet oder auf den Stack pushen kann ich immer nur diese vier hier, beziehungsweise Referenzen. Die anderen Typen, Character, Short, Byte, die muss ich immer erstmal in einen Integer umwandeln. Ihr wisst sowieso, intern arbeitet Java sowieso mit dieser Hierarchiekette sozusagen. Byte ist das kleinste, Short, Integer, Long. Jo, und wie man hier sieht, rechnen tut er immer nur mit Integern. Man kann es eventuell dann, das was auf dem Stack liegt, eine Integerzahl, die kann ich als Short in ein Array speichern. Oder als Byte in ein Array. Aber ansonsten, es gibt keine Short lokale Variable. Punkt. Jo, gerechnet, sieht man jetzt auch hier, wird mit Byte Short Character Reference überhaupt nicht. Das sind jetzt nämlich die ganzen Rechenbefehle. Ganz einfach, ich muss immer erst mein Byte in einen Integer umwandeln, dann kann ich damit rechnen und dann kann ich ihn eventuell wieder zurückkonvertieren. Auch hier interessant, Referenzen sind Referenzen und bleiben Referenzen, die werden nicht geändert. Sichere Pointer. Das, was ich mit einem New mir geholt habe, da kriege ich eine Zahl und die Zahl habe ich und ja, bleibt dabei. Klar, hier für die Fließkomma, da können wir rechnen mit Fließkomma, Shiften und XOR und so. Das gibt es halt auch nicht, also ist hier alles frei. Ja, und das hier ist, denke ich mal, relativ straightforward. Es gibt eine Addition, Subtraktion, Multiplikation und so weiter. Shiften links, Shiften rechts, Unsigned, Shiften rechts und oder XOR. Ja, und ein spezielles Teil da oben, iInc. Das ist zum Inkrementieren, wie der Name schon sagt, einer Integerzahl. Gehen aber jetzt auch, also Increment, sowohl plus 1 als auch minus 1. Zeige ich euch nachher noch ein Beispiel. Jo, das sind die Rechengeschichten. Dann können wir noch ein bisschen hin und her konvertieren. Also ich kann aus einem Integer ein Byte machen, aus dem Integer ein Short. Das sind die zwei Ausnahmen auf der Seite. Ja, und ansonsten kann ich, ja, also man sieht es in etwa hier, dieses Feld 4x4, da kann ich alles in alles hin und her wandeln. Gut, die in der Diagonalen gibt es nicht. Integer nach Integer wandeln macht keinen Sinn. Aber Integer kann ich in alles wandeln, Long kann ich in alles, ne, also die vier kann ich ineinander umwandeln. Auch wie man hier wieder sieht, Referenzen sind Referenzen, also ich kann die nicht einmal in einen Integer umwandeln, um mal zu gucken, ja, wo steht dann jetzt mein Objekt im Speicher. Gibt es einfach nicht. Ja, dann gibt es Vergleiche. Also es gibt Vergleiche, so ein Long-Compare, Fließkomma-Compare und so weiter. Zusätzlich gibt es noch hier für Integer so ein if kleiner Springe. Die gibt es einmal als wenn kleiner oder größer oder so, dann Springe. Oder man kann auch vergleichen und als Ergebnis kriegt man dann, ich glaube, eine 1, minus 1 oder 0, je nachdem, ob größer, kleiner oder so. Ja, genauso kann ich auch hier vergleichen zwei Referenzen, ob sie gleich sind oder ungleich, sonst nichts. Ja, und dann gibt es für die ganzen Return-Befehle entsprechend, ich kann Integer zurückgeben von der Funktion, Long und so weiter. Beziehungsweise auch eine Referenz. Wie man sieht, man kann keine Bytes zurückgeben. Ich kann zwar in Java hinschreiben, was weiß ich, public static byte xy, irgend sowas. Aber das, was er unter der Haube zurückgibt, ist eigentlich ein Integer. Der dann, wenn er weiterverarbeitet wird, halt als Byte angesehen wird. Ja, und dann haben wir noch ein ganzes Sammelsurium von weiteren, die gehe ich jetzt im Einzelnen nicht alle durch. Gut, hier ein paar picke ich mir raus. So ein if 0, das ist halt so ein Vergleich von irgendwelchen Referenzen, 0 oder nicht 0, und dann kann ich darauf reagieren. Hier sind die anderen mit diesem Vergleiche Integer, compare if equal, compare if not equal und so weiter. Ja, ein Goto gibt es noch. Ein Goto mit nicht so weit entfernt. Was haben wir noch? Irgendwas wollte ich euch noch zeigen. Ja, hier so Geschichten mit Dupe. Dupliziere das, was auf dem Stack liegt. Und ansonsten gibt es diese speziell Java-lastigen Dinger. Irgendwie hier so Array Length, Instance of, solche Geschichten. Das letzte, was man noch sehen oder wissen muss, ist hier Get Static, Put Static. Damit hole ich mir aus dem Class-File sozusagen raus die statischen Variablen, die Klassenvariablen. Jo, und irgendwo, genau, hier, das sind sozusagen die Ersatzteile für unsere berechneten Sprünge, die wir sonst haben. Ja, sonst hatten wir irgendein Jump-Sternchen ERX. Das ist jetzt hier so ein Table-Switch bzw. Lookup-Switch. Da gucke ich nach in einer Tabelle, wo soll ich denn hinspringen. Ja, und der Unterschied zwischen den beiden ist, beide fragen mich nicht, welcher ist. Ich habe einmal welche in der Art, dass ich eine Tabelle habe. Und da steht dann, was weiß ich, wenn das eine 1 ist, geht es weiter bei 23, wenn es eine 2 ist, geht es weiter bei in Zeile 29, ne? Also mal so Pärchen. Und es gibt sie, und das ist die andere Variante, da steht praktisch nur oben drin als oberstes, also die Länge steht hier natürlich auch drin, was weiß ich, das sind 5 Einträge und die 5 steht da drüber. Wir haben hier auch 5 Einträge, dann steht hier oben auch die 5 und noch ein, sagen wir mal, eine 7, dann heißt es sozusagen implizit, das ist die 7, ja, 7, 8, 9, 10, 11, das sind dann die Fälle. Gut, dann muss man jetzt gucken, hier muss er natürlich jetzt der Reihe nach durchsuchen, wo muss ich denn hin? Hier kann er praktisch das abziehen und hat dann gleich den Offset, wo es weitergehen soll. Je nachdem, ob man so ein dünn besetztes Switch hat oder ein nicht dünn besetztes. Ja, und ansonsten gibt es die anderen berechneten Sprünge, die wir mal hatten, also für objektorientierte Programmierung. Das ist hier dieses Invoke Virtual Interface Special Static. Das sind letztendlich die Unterprogrammauf- oder Methodenaufrufe. Ja, und da holt er sich dann halt aus dem Objekt raus. Was für ein Objekt bist du denn? Wo muss ich jetzt hinspringen? Jo, wie kann man damit programmieren? Also, hier ein Beispiel. A gleich minus von B plus C. Dann lade ich die lokale Variable 1. Das könnte, was weiß ich, das B sein. Ich lade die lokale Variable 20, die sind einfach der Reihe nach durchnummeriert. Das, sagen wir mal, ist das C. Dann addiere ich die. Dann sind die zwei geladenen Werte weg. Und stattdessen ist auf diesem Stack das Ergebnis von den beiden. Dann sage ich davon die Negation. Dann ist das der Parameter weg, das Ergebnis ist da und dann sage ich, ja, das speichere ich jetzt in die lokale Variable Nummer 2. Jetzt habe ich hier manchmal einen Underscore, manchmal kein Underscore. Das ist kein Fehler, da habe ich jetzt nicht.
Ja? Der ist in die Instruktion mit reinkodiert, dann wahrscheinlich, also implizit das Ziel ist
aufzuschauen. Genau, also das sind an sich sozusagen zwei unterschiedliche Befehle. Bei dem einen ist der Parameter gleich mit reinkodiert, nämlich die ersten, lasst mich lügen, ich weiß nicht mehr auswendig, ersten 5 Variablen oder so, die, da gibt es Spezialbefehle und alles, was dann kommt, sind halt 2-Byte-Befehle. Ja, man hat also sozusagen eine Handvoll Variablen, auf die man schnell zugreifen kann und dann noch ein paar weitere, dauert es dann halt ein bisschen länger. Gut, wenn das kompiliert wird, ist das eh wurscht. Aber Java ursprünglich war wirklich mal ein Interpreter. Da war es natürlich einfacher mit einem Byte holen und dann haben wir alles. Das hier ist in diesem Falle ein 2-Byte-Befehl. Ne? Jo, wie macht man Schleifen? Also da oben so als Beispiel for i gleich n, i größer gleich 0, i minus minus, das xxx ausführen. Da könnte ich die 4. Variable laden, das könnte das n sein. Ich speichere es in die lokale Variable 3, das i. springe ans Ende der Schleife, lade das 3, also das I, und wenn größer gleich, dann springe ich nach 14. Ja, und hier sieht man zum Beispiel, ne, da haben wir keinerlei Flex mehr. Wir haben nicht mal mehr ein Compare und ein Jump, sondern das ist alles in einem verwurstet. Dann springen wir nach 14. Okay, das ist jetzt unser der Schleifeninhalt, das XXX. Ja, und hier wird jetzt die lokale Variable 3 inkrementiert. Na ja, gut, minus 1, also dekrementiert. Das ist jetzt so ein Spezialbefehl, das ist auch wieder ein Byte. Nee, also das Inkrementiere mit minus 1 ist ein Byte und die Nummer der Speicherzelle ist das zweite. Ja, man sieht, das lässt sich relativ gut programmieren, sage ich mal. Also so Assembler-mäßig könnte man das durchaus programmieren. Wer jetzt mal Intel programmieren gelernt hat, der tut sich damit jetzt nicht sonderlich schwer. Ja. Jetzt ist natürlich noch eine Sache da. Also ich habe jetzt hier gesagt, wir laden, schlechtes Beispiel, nehmen wir das davor. Wir laden die lokale Variable 1 bzw. 20 und addieren die. Hier steckt ja jetzt keinerlei Info drüber drin, was ist denn jetzt Speicherzelle 20? Was ist denn jetzt Speicherzelle 1? Ist das jetzt eine Integerzahl? Ist das eine Fließkommazahl? Ist das eine Referenz? Und da sagt Java, das muss die virtuelle Maschine checken. Weil ich könnte mir ja hier eine Referenz holen, eine Variable holen und die Variable auf die Referenz drauf addieren. Und die als Referenz wieder abspeichern. Dann wären ja meine Pointer kaputt. Das will ich ja, das war ja gerade einer der Witz der Sachen. Wir wollen sichere Pointer. Jo, wie kann man das jetzt testen? Woher weiß ich, dass das eine Integerzahl ist? Könnte man machen, das sind Methoden, wie die Firma Zuse das früher gemacht hat. Die hat einfach von den 40 Bit, haben sie 2 abgezwackt und haben damit kodiert Befehle, Integerzahlen, Fließkommazahlen. Wenn man sich jetzt allerdings anguckt, wie die Integer-Variablen von Java definiert sind, Integer ist genau von minus 2 hoch 31 bis plus 2 hoch 31. Das sind genau die 2 hoch 32 Bits. Da kann man keinen mehr von abzwacken.
Ja, beim Interpretieren muss man halt beim Ausführen vom Add gucken, dass die richtigen Typen auf dem Stack liegen. Und beim Kompilieren schaut man halt, ob auf jedem Pfad zu dem Add hin die richtigen Typen gepusht werden.
Ja. Jetzt kann es sein, hinschreiben ist ein bisschen mühsam. Es kann sein, dass beispielsweise die Speicherzelle 20, die kann mal für eine Fließkomma-Variable verwendet werden, sie kann mal für eine Integerzahl verwendet werden, sie kann mal für, also ist jetzt nicht festgelegt, was in dieser 20 wirklich drin steht. Das kann sich schon wandeln im Laufe der Zeit. Das macht der Java-Compiler, wenn man ihm sagt, gute Optimierung, dann dampft das alles ein und braucht möglichst wenig Speicherzellen. Also jetzt der Speicherzelle 20, der lokalen Speicherzelle 20, kann ich es auch noch nicht einmal ansehen. Also dass ich jetzt meinen Programmcode durchwühle und sehe, ach, da wird eine Referenz nach 20 geschrieben, dann wäre das jetzt an der Stelle nicht okay, das kann man so nicht machen. Aber gut, ansatzweise war die Idee schon mal richtig. Also, wir testen den Code. Wie testen wir den? Es heißt, wenn eine bestimmte Codezeile ausgeführt wird, dann liegen immer die gleichen Typen von Argumenten auf dem Stack. Das klingt jetzt erstmal trivial. Also, wenn wir jetzt hier sind, sagen wir mal bei der Addition, dann liegen immer die gleichen Typen auf dem Stack. Können ja nur die sein. Nee, nicht unbedingt. Es könnte noch ein Sprung an die Stelle erfolgen. Und dann liegen vielleicht nicht zwei Integer, sondern zwei andere auf dem Stack. Also egal, auf welchem Weg ich zu dieser Addition komme, es liegen immer die gleichen Typen auf dem Stack. Und es liegen zu dem Zeitpunkt in meinen Variablen auch immer die gleichen Typen. Und das ist jetzt das Wichtige, egal auf welchem Weg diese Instruktion erreicht worden ist. Also wenn ich jetzt zwei Wege habe, die beide zu einer Instruktion führen, dann muss immer sichergestellt sein, es liegt das Gleiche in den Variablen, es liegt das Gleiche auf dem Stack.
Was hält einen denn davon ab, das zweite Push anzuspringen und davor irgendwas anderes zu pushen?
Du darfst es schon machen. Machen wir mal ein Beispiel. Also du könntest sagen, ipush irgendwas, ipush irgendwas und springst zum iadd. Wäre okay. Wenn du natürlich jetzt sagst, apush und dann zum add springst, dann liegen jetzt verschiedene Typen auf dem Stack. Also das ist nicht erlaubt. Gut, du hättest natürlich jetzt statt dem auch dahin springen können. Wäre auch nicht erlaubt, weil wenn ich das hier ausführe, liegen zwei verschiedene auf dem Stack. Jo, und dann sagt man noch, ja, wenn jetzt das, wo ich hinspringe oder das, was jetzt gerade dran ist, eine Rechenoperation ist, dann müssen auch die richtigen Typen auf dem Stack liegen. Also bei einem Sprung selber, sagen wir mal, bei einem Goto, kann auf dem Stack liegen, was will. Das würde ich wurscht. Aber wenn eine Rechenoperation ausgeführt wird, dann sind es die richtigen Typen. Richtig im Sinne, naja, wenn ich hier eine i-add aufrufe, dann muss vorher i gepusht worden sein. Wenn da unten ein f add, Fließkomma Addition, d add, Double Addition, dann müsste hier ein d push stehen. Das ist jetzt die richtige Frage. Wie kriegt man das raus? Wie kriege ich da raus, ob immer die richtigen Argumente auf dem Stack liegen? Darum gehen wir das mal durch. Wie könnte man das überprüfen? Okay, das ist jetzt trivial, weil es eh bloß alles Integer ist. Insofern einfach, aber in diesem Fall kann man sagen, kann nicht schief gehen. Jo, die Idee ist, man macht es einfach von der ersten Zeile ab. Also beim iload 4 gut, ja, das kann natürlich nicht die erste Zeile sein, weil da muss in der 4 schon irgendwas drinstehen. Soll heißen, da liegt jetzt, was haben wir denn an allen Variablen? Wir haben die Variable 4, wir haben die Variable 3 und wir haben die Variable, also nee, mehr haben wir gar nicht. Also in dem Moment muss ja wohl da ein Integer drin sein. Da ist wurscht. Zweite Zeile, iStore 3. Also, Entschuldigung, es muss hier ein Integer drin sein. Und auf dem Stack liegt davor nichts. Und jetzt liegt da eine Integerzahl drauf. Die haben wir mit dem Load auf den Stack geladen. Jetzt kommt das iStore. Gut, danach wissen wir, egal was vorher drin war, ist jetzt sicherlich auch eine Integerzahl. Und auf dem Stack ist nichts mehr. Gut, Goto 15, Golden Label 15. Also bei dem Goto hat sich nichts geändert. Jetzt sind wir hier unten bei L15. Da steht ein iLoad 3. Ja, wenn wir da hinspringen, sind wir in dem Zustand. Da sind zwei Integerzahlen drin, da ist nichts. Also, hinterher sind die zwei Integerzahlen immer noch da. Auf dem Stack liegt wieder eine Integerzahl. Jetzt kommt das if-Dingenskirchen. Es liegen zwei Integerzahlen, die gucken wir uns gar nicht an. Wir konsumieren die Integerzahl, die da liegt. Springen nach L14. Bei L14 steht irgendwas. Dann kommt ein Integer Inc 3-1. Jo, der erwartet bei 3 eine Integerzahl. Die steht da. Also, ja, da steht sie. Wir sind jetzt auf dem Weg von da unten da hochgesprungen. Okay, hast du recht. Gut, müssen wir so sagen, wenn das XXX erledigt ist, dann muss das so aussehen. Ne? So, okay, das wissen wir nicht mehr. Das ist im Prinzip wurscht, was da steht, aber wenn wir das iInc 3 machen wollen, dann muss an der Stelle eine Integerzahl stehen. Wenn da jetzt keine mehr steht, weil die letzte Instruktion hier war, was weiß ich, pushe nach 3 eine Fließkommazahl, dann würde er an der Stelle sagen, darfst du nicht. Jo, Stack-Inhalt, der müsste leer sein und bleibt auch leer. Ja, und jetzt gehen wir wieder in die Zeile. Und jetzt muss der Inhalt wieder so sein, ist er auch. Der Inhalt muss wieder so sein, das wird er auch sein nach dem Pushen. Soll heißen, man braucht das Programm, das jetzt sozusagen zu deiner gemurmelten Frage, das ist berechenbar. Ich brauche nur einmal von oben bis unten das Programm durchgehen. Ich brauche es gar nicht mehrfach durchgehen, es reicht einmal.
Also könnte ja theoretisch eine beliebig komplexe Berechnung für den Stack aufbauen, weil ich nicht, was da liegt. Also natürlich kann man werden die Jumps alle irgendwie verfolgt, ohne die Bedingungen zu kennen. Aber trotzdem, wenn jetzt zum Beispiel eine Schleife habe, also eine Funktion, die kriegt vier Argumente, und ich push die Argumente in der Schleife auf den Stack, wie finde ich aus, ob das überhaupt genügend Argumente pusht?
Das ich weiß gar nicht, ob ich das als Folie habe, aber das war genau ein Beispiel, was ich irgendwo mal gebracht habe. Irgendeine Art Vorschleife, Push, mach was anderes, ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt gemäß der Beschreibung hier. Es liegen immer die gleichen Typen von Argumenten auf dem Stack, egal auf welchem Weg die Codezeile erreicht wird. Wenn das Push hier läuft, dann liegen nicht immer die gleichen Argumente auf dem Stack. Beim ersten Mal Schleifendurchlauf liegt gar nichts auf dem Stack, beim zweiten Mal liegt was, das erste schon und das zweite pushte. Das widerspricht dem hier.
Aber wenn wir das annehmen, dann können wir uns auch die Prüfung sparen. Also wenn wir sowieso annehmen, dass man sich an die Regeln hält, warum muss man dann überhaupt einmal drüber gehen? Weil mehr finden wir ja dann mit der Prüfung auch nicht raus.
Wenn wir diese Stückchen prüfen würden, dann würden wir rausfinden, nicht erlaubt, gemäß Regel sowieso. Die JVM würde den Code nicht akzeptieren. Obwohl er in gewissem Sinne Sinn machen würde.
Also wenn ich jetzt den Code irgendwie in Assembler oder in der Stackmaschine formulieren würde, würde die JVM das nicht laufen.
Nein. Würde abweisen mit, kann ich nicht checken. Okay. Beziehungsweise er erfüllt nicht die Code-Richtlinien sozusagen. Also wir haben es ja hier im Prinzip einmal gemacht, du musst dir genau jedes Mal eine Zeile angucken. Jede Zeile genau einmal angucken. Mehr brauchst du gar nicht.
Ja, aber wenn ich irgendwie sehr viele Pfade habe, die zu einer
Code-Stelle... Du brauchst nur jede Zeile einmal angucken.
Aber ich muss ja diese Informationen mitspeichern, die
hier... Ja. Soll heißen, du musst wissen, dass es zwei lokale Speicherzellen gibt. Das steht im Class-File mit drin. Und es steht auch irgendwo die maximale Stackgröße drin. Die muss der Compiler schon reingeschrieben haben. Soll heißen, die wäre in unserem Fall hier maximal 1. Also im Class-File würde schon drinstehen, dieses Unterprogramm braucht zwei lokale Variablen und eine Variable auf dem Stack. Dann kannst du schon ein entsprechendes Malloc sozusagen machen für die Prüfung. Ich brauche 3 Speicherzellen maximal. Ja, und dann gehst du von oben bis unten einmal durch und dann weißt du, ob die Sache passt.
Ja, wenn ich eine Instruktion dann nochmal anspringe, dann habe ich doch schon wieder vergessen, was da das letzte Mal für Typen.
Nee, du musst natürlich schon mitmerken.
Das heißt, du musst pro Instruktion Maximum an Stack theoretisch bereit sein.
Also in diesem Fall müsstest du sozusagen 3 Bytes dir merken für jede,
Instruktion. Für jede Instruktion.
Du kannst ja jede Funktion einzeln testen.
Okay. Ja, oder ich weiß ja nicht, wie wird es gemacht von der
JVM. Kann man ja nicht reingucken bei Java, also bei Sun jedenfalls nicht. Gut, wie lang sind Funktionen? Ein paar tausend Speicherzellen, wenn es hochkommt. Java im Allgemeinen relativ kurz. Also lass es mal 1000 Instruktionen sein, das ist wahrscheinlich schon viel. Dann hast du 1000 mal 3 Byte, das ist ne, geschenkt. Sieht natürlich ein bisschen anders aus, wenn du jetzt ganz viele lokale Variablen hast, wenn du ganz viel mit Push und so. Ja, wann hast du ganz viel Push? Das sind irgendwelche komplexen Ausdrücke. Ne? Du brauchst praktisch für jedes Plus, Minus mal geteilt, was in deinem Ausdruck vorkommt, eine maximale eine Stack-Hierarchie, eine Stack-Ebene. Sprich, das sind im Allgemeinen auch nur... Keine Ahnung, wenn es 10 sind, ist schon viel.
Ja, aber du, das wird dann wahrscheinlich, also es wird dann wahrscheinlich wirklich auf Funktionsebene gemacht, oder nicht?
Klar. Wenn du ein Class-File lädst, dann steht im Class-File drin die Liste der Funktionen. Und dann kann man die Funktionen einfach schön der Reihe nach, die müssen ja alle diesem Muster entsprechen, unabhängig von allen anderen. Ja, und dann ist das Checken auch relativ schnell erledigt, relativ wenig Aufwand. Jo, was haben wir gewonnen? Einmal haben wir natürlich die sicheren Pointer, also wir können natürlich jetzt immer überprüfen, wenn hier irgend so ein Inkrementieren kommt von Speicherzelle, dann kann man mal gucken, ob da auch wirklich vorher ein Integer reingeschrieben worden ist, und wenn nicht, dann Endstation. Oder hier beim, es gibt ja auch so einen A-Store, wenn ich eine Referenz, eine Adresse speichern will, dann muss ich sicher sein, dass auf dem Stack vorher auch eine Adresse geschrieben worden ist und nicht irgendwie ein Integer-Charakter, weiß der Henker was. Also die Pointer kann ich definitiv, ich kann sie umspeichern hin und her und ganz oft, aber ich kann sie nicht ändern. Gut, soll heißen, die Pointer stammen immer nur aus irgendwelchen New-Aufrufen. Die zeigen immer auf irgendwas wirklich Beschreibbares und Lesbares. Sie können dementsprechend nie auf den Code zeigen. Und wenn sie nicht auf den Code zeigen, dann ist definitiv auch der Code schreibgeschützt. Und zwar nicht im Sinne von MMU schreibgeschützt, also das wäre schon beschreibbar, nur eben, wenn ich keine Adresse darauf zeige, keinen Pointer darauf zeigen lassen kann, dann kann ich auch nicht ändern. Jo, also, wie man sieht, Java Virtual Machine Bytecode ist relativ leicht emulierbar. Also habt gesehen, die Befehle, die es da gibt, pipifax. Also wenn man da wirklich daraufhin nochmal anguckt, was gibt es hier? Variablen auf den Stack pushen. Was ist das? Das ist wirklich ein Push-Befehl bzw. ein Move. Fertig. Die Rechenoperationen, die sind genau so gemacht, dass Intel und Spark CPUs genau mit einer Rechenoperation die Dinge ausführen können. Ein Grund dafür, dass die Variablen im Speicher nicht getaggt werden mit irgendwelchen Bits. Ich kann hier für die Integer-Addition, kann ich wirklich die Intel 32-Bit-Addition einfach hernehmen, so wie sie ist. Braucht nicht drüber nachdenken.
Was mache ich mit ARM? Das ist ja wahrscheinlich der Modulo-Operation.
Ja, okay, den.
Gibt es da nicht in einer Instruktion bei
Intel? Doch, Division. Die Division liefert sowohl das Divisions- als auch das Restergebnis, beides gleichzeitig. Eins im einen Register, das andere im anderen Register. Ja, die Dinge hier sind genau so definiert, dass sie mit IEEE, doppelt genauer Fließkomma-Arithmetik, genau diese Operation ausführen. Ja, hier Shiften für lange Zahlen, Shiften für Integer-Zahlen, Boolsche Operationen. Das sind exakt die, die man eigentlich heute bei den ganzen CPUs als Hardware-Instruktion auch wirklich kennt. Soll heißen, wenn man die kompiliert, braucht man nicht groß nachdenken. Man kann praktisch die Java-Instruktion 1 zu 1 durch eine Intel oder Spark oder.
Was ist U-Shift-Right? Das ist arithmetischer Shift
anscheinend. Unsigned-Shift. Ja, das sind die mit Vorzeichen. Die arithmetischen Shifts, und das ist, also in Intel-Schreibweise wäre das ein SAL-Shift arithmetisch links, beziehungsweise ja, Shift rechts, arithmetisch Shift rechts, und das wäre nur ein Shift rechts. Gut, die Long-Dinger, die gibt es natürlich erst jetzt seit AMD 64 Erweiterung, aber da gibt es die 1 zu 1 so, wie sie da stehen. Vorher wäre es halt gewesen 2x 32-Bit-Shiften. Aber auch das jetzt natürlich vergleichsweise wenig zu tun. Also weniger geht halt nicht. Die Dinger hier. Short nach Integer, Integer nach Long und so weiter, gibt es 1 zu 1 als Assembler-Instruktion. Was es nicht so gibt, das sind natürlich solche Geschichten hier, if, ob, haben wir hier ein Beispiel gesehen, wenn gleich 0, dann springe. Ja, da nehmen wir, ersetzen wir durch, ja, compare und dann ein Sprung dahinter, ne? Aber da sieht man eben, da werden die zwei geklammert, einfach um diese Flex loszuwerden. Integer Return, Fließkomma Return. Na gut. Im Falle von Intel passenden Wert in EAX schreiben und Red aufrufen. Auch die, wenn man sie sich anguckt, eventuell sind sie ein bisschen aufwendiger, aber das liegt jetzt mehr an Java als an allem anderen. Wenn ich hier ein Interface, eine Interface-Methode aufrufen will, dann muss ich halt erstmal gucken, welches Typ, von welchem Typ ist mein Objekt und muss das passende Interface raussuchen aus der Tabelle und dann die entsprechende Funktion aufrufen. Oder hier so ein rthrow soll heißen, ich muss erstmal eine Referenz auf ein Exception-Objekt generieren und die Referenz darauf, die kann ich jetzt diesem Throw übergeben und das weiter zurückspringen in der Hierarchie. Das dauert natürlich ein bisschen länger, aber gut, wer braucht jetzt Throw, Try, Catch? Das sollte natürlich relativ selten überhaupt vorkommen. Es steht viel im Code drin, aber es wird praktisch nie ausgeführt. Ne? Da, kann ja reinschreiben, kann man ja viel, solange man nicht ausführt, dauert es ja nicht. Ne? Und eigentlich sollte ja bei den ganzen IO-Geschichten oder bei Divisionen durch irgendwas, da sollte ja keine Exception kommen, so die Hoffnung. Ja, man verprogrammiert sich. Jo, also auch das, ne? Geht blitzschnell umzuwandeln. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie könnte man diesen Code kompilieren? Ja, wie würdet ihr den kompilieren? Wer hat eine Idee? Könnt man einen Augenblick drüber nachdenken? Ich mal putzen. Weiß nicht. Wir können es ja mal für Intel kompilieren, da haben wir 8, also 32-Bit Intel. 8, beziehungsweise wenn wir Stackpointer so noch abrechnen, halt entsprechend weniger. Jo, wer hat eine Idee? Traut sich. Okay, man könnte natürlich, also ich schreibe es einfach mal hin, ein Move, ja, Integer heißt im Intel-Fall long, load 1, ja, die erste lokale Variable. Lokale Variable, das wäre sozusagen vom Stackpointer, ne? Schreib es einfach mal so hin, jawohl. Sagen wir mal EBP. Und ESP könnte es auch gehen, aber nehmen wir mal minus 4 EBP. Wohin damit? Ja, ILO 20. Also, ich ändere es mal ab. 4 wäre sozusagen die nullte Variable. Ne? Die erste wäre dann praktisch die 8. Die 20. wäre dann so. Addieren.
Ja,
Die heißt dann DEC-Befehl in Intel. Genauso. Und iStore 2. Jo, also vorausgesetzt, das wäre schon passend in diesen Speicherzellen drin, vorausgesetzt, ne, würde das so schon funktionieren. Und man sieht, eine Java-Instruktion ist auch wirklich nur eine Intel-Instruktion. Und wenn ihr das durchgeht für die ganzen Befehle, die ihr gerade gesehen habt, das ist zu, ich sag mal, 99% oder so. Jetzt haben wir hier so schön mit ERX und EBX und so rumgemacht. Irgendjemand hat ja gerade vorhin noch gefragt, ja, wie viele Register haben wir dann? In diesem Falle genügend, ne? Haben wir gesehen, ERX, EBX reichen schon, wenn wir nicht genügend gehabt hätten. Hätten wir noch ein Stack verwenden können. Dann wird es aber natürlich aufwendiger. Dann kann ich zwar natürlich auf den Stack was drauf pushen, aber dann kann ich zwei Werte, die auf dem Stack liegen, die kann ich mit Intel nicht zusammenaddieren. Dann muss ich den einen Wert vom Stack runterholen. Wohin? In ein Register. Den haben wir nicht mehr. Also da fängt es dann an, ein bisschen übler zu werden. Gut, wir haben Register. Also im Fall von Intel habe ich gesagt, 8 Stück. Stackpointer abziehen, hier vielleicht noch Basepointer abziehen, sind noch 6. Solange wir maximal 6 Variablen auf dem Stack haben, reicht uns das. Es reicht uns, und woher wissen wir das, dass uns das reicht? Ich habe vorhin gesagt, im Class-File steht drin, wie viele Werte maximal auf dem Stack liegen. No? Kann man also vorher schon mal reingucken, reicht uns das? Wenn ja, können wir es nach dem Muster kompilieren. Dann ist einfach hier die lokale Variable 1 ist ERX, die lokale Variable 2 ist EBX, die dritte CX, DX, EX, ne, wie sie alle heißen. Jo, dann kann man das 1 zu 1 runterkompilieren. Klein bisschen anders sieht es aus, wenn es mehr Variablen sind auf dem Stack. Ja, wie machen wir es dann?
Registervergabe und im Notfall halt ein bisschen spillen.
Ja, da kommt schon jemand mit den Fachbegriffen der Compilerbautechnik. Für die anderen, ich weiß nicht, kennt ihr alle Compilerbau? Also erstmal kann man natürlich versuchen rauszufinden, ob überhaupt, also hier hätten wir jetzt ein Beispiel, 20 lokale Variablen. Die würden natürlich in 20 Register nicht reinpassen. Punkt. Aber man kann natürlich versuchen, mal rauszukriegen, ob man überhaupt 20 Variablen braucht. Vielleicht hat man da 20 hingeschrieben, aber vielleicht werden ja bloß 1 und 20 gebraucht und weitere gibt es eigentlich gar nicht. Okay, das kommt nicht vor, weil das der Java-Compiler schon entsprechend eindampft. Der lässt alles weg, was man nicht wirklich braucht. Also die Java Virtual Machine braucht sich da keine Gedanken drum machen eigentlich. Wenn hier Zahl 20 vorkommt, dann wird auch 19, 18, 17 und so weiter gebraucht sein. Ich habe vorhin gesagt, er kann auch in Speicherzelle 20 mal eine Fließkommazahl, mal eine Integerzahl, also er kann es noch ein bisschen eindampfen. Ja, was man rauskriegt ist, die 20 werden dann auch wirklich gebraucht. Also Registervergabe an die 20 zu machen, geht nicht. Okay, man kann dann, was weiß ich, 6 Register, kann man da entsprechend anweisen. Und dann kommt das, was du als Spilling bezeichnest. Ja, dann muss man auslagern. Das, was nicht in Register reinpasst, das muss dann wirklich auf den Stack. Haben wir hier im Prinzip ja auch einfach schon so genutzt. Wir haben sie einfach vom Stack benutzt. Wir hätten natürlich auch sagen können, ja, die lokale Variable, die liegt doch schon im Register EAX. Wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ja, dieses Auslagern, Einlagern, da gibt es entsprechende Compiler-Techniken, wie man das dann hinkriegt. Eine Stroh-Doof-Methode. Man könnte natürlich auch sagen, wir nehmen erstmal, sagen wir mal, wir haben 6 Register frei. Dann nehmen wir für die ersten 5 Werte auf dem Stack, 5, nicht 6, Register. Dann haben wir ein Register noch frei. Und für alle weiteren Werte auf dem Stack nehmen wir wirklich Stack-Variablen. Ja, und dann kann man, wenn man jetzt 2 Werte auf dem Stack zusammenaddieren soll, dann holt man sich einen Wert in das freie Register, addiert den anderen Wert vom Stack dazu ins Register und den Registerwert schreibe ich dann halt wieder auf den Stack zurück. Aber da brauche ich halt immer dann ein freies Register. Okay, muss ich, dementsprechend darf ich nur 5 Stack-Werte in den Registern halten. Was aber normalerweise nicht so schlimm ist, wie gesagt, normalerweise, wie viele Werte auf dem Stack braucht man, hängt davon ab, wie komplex die Ausdrücke sind. Da muss man dann schon mehr als 5 Operationszeichen in einem Ausdruck haben, was man schon selten hat.
Ja. Wenn ich jetzt 5 Werte vom Stack im Register auslagere, teile ich dann jedes Register einer Stack-Zelle zu und wie mache ich das? Sinnvollerweise, weil dann brauche ich ja irgendwie auch einen Stack-Pointer wieder hin, um zu wissen, welches Register gerade das Richtige ist.
Nee. Das kannst du bei der Codeprüfung gleich mitmachen. Das habe ich natürlich gerade weggewischt. Wir haben vorhin gesehen, was weiß ich, da war irgendein, sagen wir mal, E-Store 3, glaube ich, stand da. Und dann stand, hatte ich hingeschrieben, ja, auf dem Stack liegt eine Integer-Variable. Und dann weißt du, wenn du sie durchnummerierst, dann kannst du immer sagen, ja, wenn nur 1 auf dem Stack liegt, ist es eher x. Wenn 2, dann ist es eher x, ebx. Wenn 3, dann eher x, ebx, ecx. Wenn 4, dann.
Gut, dann muss ich bei einer Push-Operation das nach ex schreiben und alle anderen Register so als weiter pushen.
Brauche ich gar nicht. Nein. Ich weiß ja, also, wenn ich jetzt. Nochmal ein anderes Beispiel. Anderes Beispiel. Sagen wir mal, auf dem Stack liegt schon Integer. Und jetzt kommt ein iload 5. Dann weiß ich, in eax liegt was drin, in ebx liegt was drin, in ecx liegt was drin. Also muss ich das nach edx schreiben. Also mache ich daraus ein move irgendwas nach edx. Fertig. Wenn, naja gut, dann liegt danach, liegen dann 4 Integer-Werte auf dem Stack und wenn dann ein e-store irgendwas kommt, dann weiß ich, das muss sein ein move edx nach. Das unter anderem deshalb ist es so gemacht, dass hier, wenn eine bestimmte Codezeile ausgeführt wird, liegen immer die gleichen Typen in der gleichen Reihenfolge und so in den lokalen Variablen und auf dem Stack.
Und auch immer gleich viele.
Also hier gleichen Typen von Argumenten, also das bedingt dann sozusagen auch die gleiche Anzahl. Und insofern geht so eine Vorschleife, die jetzt der Reihe nach was auf dem Stack liegt, das geht auch nicht. Ne? Dann hättest du recht, dann müsste man die Register immer umbenennen oder dann wird es kompliziert. Aber so ist immer klar, wenn diese Codezeile ausgeführt wird, liegen immer die auf dem Stack. Dann kann ich es immer so kompilieren. Jo, also, das ist jetzt schon fast trivial, den Kram zu kompilieren, ne? Seht ihr? Das ist also simpelst. Was man allerdings auch sieht, für Hardware, also Hardware zu bauen, die jetzt Java-Code ausführt, dann wird nichts. Also die Instruktionen, die wir uns gerade angeguckt haben, so ein i-load, so ein i-store, wäre trivial, das könnte man schon auch machen. Aber was so da noch dahinter steckt, so eine Garbage Collection in Hardware, habe ich noch so nicht unbedingt gesehen in irgendeinem modernen Prozessor, dass da eine Garbage Collection drin ist. Oder auch die Sachen mit der Code-Prüfung, dass man erstmal sich das durch die Mangel dreht und mal guckt, ob auch immer die gleichen Argumente auf dem Stack und so. Ja, Code-Prüfung könnte man natürlich noch sagen, ob vergiss er halt. Wenn mir jemand Mist zum Ausführen gibt, dann kommt halt Mist raus, Pech gehabt. Das macht ein Intel-Prozessor auch nicht anders. Wenn da schrottige Instruktionen im Code vorkommen, dann führt er halt Schrott aus, denkt auch nicht groß drüber nach. Also das wäre nicht unbedingt ein Problem, aber die Garbage Collection in Hardware, die ist, beziehungsweise auch das New müsste dann ja in Hardware gebastelt werden. Und das, ich habe zwar immer mal Ankündigungen gesehen, dass irgendwie eine Firma Java-Prozessor rausbringen wollte, aber also ernsthaft, wir haben ihn jetzt, ihr könnt ihn kaufen, das habe ich noch nicht gesehen. Okay, das habt ihr jetzt gesehen, wie man das im Prinzip machen kann. Das ist dann ja wieder keine Native-Ausführung, sondern dann wieder Just-in-Time-Kompilierung. Das kann man natürlich gerne machen. Jo. Gut, wer es ausprobieren will, ihr seid alle mit Java, glaube ich, traktiert worden, oder? Etwas schiefes Grinsen. Werden immer noch? Achso, okay, ja. Jo, gut, wer da mal reingucken will, also da gibt's, und da muss man in der Firma Sun das wirklich lassen, also die haben da klasse Bücher vorausgegeben. Da steht auch wirklich drin, ganz exakt, wie diese Java Virtual Machine funktionieren soll, damit auch wirklich das rauskommt, was Java sich bei gedacht hat. Und das muss man ihnen ja auch wirklich lassen, das haben sie schon so hingekriegt. Also egal, ob ich Java unter Windows laufen lasse oder Java unter Linux oder sonst wo. Also die Programme laufen ja schon zu 99,9999% identisch ab. Was man ja bei Programmiersprache C oder so, C++ nicht unbedingt sagen kann. Ne? Also dass man die mal zum Laufen kriegt und kompiliert kriegt, damit fängt es ja schon an. Schon sehr viel schwieriger. Jo. Fragen dazu? Alles zufriedengestellt? Gut. Jo, dann fangen wir nochmal an. Nächstes Kapitel. Also gerade eben haben wir uns Hardware definiert. Wie muss Hardware aussehen, dass wir sie schnell virtualisieren können? Jetzt andere Baustelle. Ganz andere Baustelle. Die Idee, naja, wir haben ja eine CPU. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Linux-PC haben, dann haben wir doch in dem PC eine CPU, Intel, AMD, irgendwas. Und dann könnte man doch sagen, naja, dann soll die Host-CPU, die ich doch bitteschön selbst simulieren. Einfach den Code, so wie er ist, ablaufen lassen. Soll halt dann nicht Linux laufen lassen, sondern Windows oder umgekehrt. Nehmen wir doch einfach die. Aber, na gut, die erste Einschränkung ist damit schon klar. Wir können jetzt auf einem Linux-PC nur Intel nachmachen. Wenn wir jetzt sagen, naja, wir wollen aber eine Spark-CPU nachmachen, dann kann man sagen, naja, die Host-CPU kann keine Spark-Instruktion, geht nicht. Und umgekehrt. Gut, die allermeisten Leute, die haben heutzutage einen PC zu Hause oder in der Uni oder sonst wo. Und das, was man simulieren will, ist meistens auch ein PC, damit man Linux auf Windows oder umgekehrt laufen lassen kann. Also das ist zwar eine große Einschränkung, aber eine, die selten zutrifft. Also selten einem quer kommt. Jo, was wir jetzt aber machen wollen, wir wollen natürlich die laufende VM so einschränken, dass sie andere Applikationen, die parallel laufen, beziehungsweise das Host-Betriebssystem nicht stören kann. Ja, was heißt stören? Stören heißt, ich schreibe dem anderen in den Speicher, oder stören heißt, ich schalte die Interrupts ab, oder stören heißt, ich klaue dem anderen die Bytes von der seriellen Schnittstelle. Idee: Wir lassen die CPU einfach laufen, laufen, laufen. Alles, was unkritisch ist, soll sie mal machen. Und nur wenn es kritisch wird, CPU will Interrupts ausschalten, dann filtern wir die aus und simulieren die einzelnen Instruktionen. Und dann sagen wir wieder, auch Host-CPU, jetzt kannst du mal weitermachen. Simulier mal weiter. Jo, die Idee an sich, die stammt von 1974. Das Problem ist, Intel kann man so nicht einfach ausfiltern, Instruktionen. Also bis vor kurzem konnte man gar nichts ausfiltern. Die wurden einfach ausgeführt, so wie sie waren und fertig. Jetzt mit AMD 64 Erweiterungen, beziehungsweise Intel hat entsprechende Erweiterungen eingebaut, Pacifica oder Thunderpool, die sogenannte VTX-Erweiterung. Da kann man sich jetzt Instruktionen nennen lassen. Ups. Jo, was sind jetzt so kritische Instruktionen? Wir haben sie neulich schon mal im Zusammenhang mit VMware uns rausgeklaubt. Ne? Da steht jetzt nochmal die Liste. Also alles, was mit I.O. zu tun hat, Interrupts ausschalten, Interrupts anschalten, In-B, Out-B, ne? Eingabe machen, irgendwas in die Kontrollregister schreiben, beziehungsweise aus den Kontrollregistern wieder rauslesen, das ist sicher kritisch. Das ist im Sinne von Intel kein Problem, wenn ich die Instruktion nämlich ausführe, Protection Violation, Privilege Violation, wie nennt Intel das? General Protection Error. Gibt eine Exception, Sache ist erledigt. Und jetzt haben wir neulich uns ja schon überlegt, naja, jetzt könnte man im Exception-Händler nachgucken, was hätte er denn da jetzt ausführen wollen und kann es entsprechend simulieren. Erhöht den Programm-Counter so, dass er jetzt hinter die kritische Instruktion zeigt und sagt, mach weiter. Jo, wir haben einen Sack voll Befehle, ganz normale, so ein Move, eine Addition, ein Compare, ein Jump, all so ein Zeugs. Dafür ist die CPU gemacht, sollte man machen, kein Problem. Was es gibt, sind jetzt allerdings zwei Klassen von Instruktionen, die problematisch sind. Das eine sind die, also das einzige Beispiel in der Intel-Welt ist dieses PopFlex. Die Instruktion, die funktioniert im User-Modus, nur leider anders als im Supervisor-Modus. Also da kriege ich jetzt keine Exception, sondern die Instruktion läuft einfach durch, allerdings mit einem anderen Effekt. Weil, also in diesem Fall der einzige Unterschied ist, das normale PopFlex im Supervisor-Modus restauriert neben den Condition Codes, Carry Flag und wie sie alle heißen, auch das Interrupt Flag, ob Interrupts enabled sind oder nicht. Im User-Modus wird das Interrupt Enable Flag nicht angefasst. Jo, wenn ich jetzt einfach sage, naja, jetzt ich simuliere mal ein Linux auf einem Windows und lasse das Linux einfach mal laufen, jo, dann macht der mit CLI die Interrupts aus. Und hinterher versucht er mit PopFlex sie wieder anzuschalten. Ja, bei CLI kriege ich eine Exception, kann sie ausschalten. Bei PopFlex kriege ich keine Exception, kann sie nicht wieder anschalten. Das ist eine Baustelle. Doof, ne? Jetzt, ich soll Instruktionen ausfiltern, aber ich weiß nicht, wann sie kommt. Soll heißen, ich müsste jetzt jede, die demnächst kommt, mir erstmal angucken. Ja. Dauert.
Dann wieder Code einfügen und das wieder transparent.
Und dann kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Das ist dann das, was VMware macht. Jo, also da müssen wir uns mal drum kümmern. Oder die andere Welt, die ist so ähnlich. Also hier oben waren, also da Punkt, 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 da gehört zum Beispiel dazu Lade IDT, Interrupt Descriptor Table, also die Interrupt Vektor Tabelle laden. Das Gegenstück davon, speichere Interrupt Descriptor Table, mal abfragen, wie sind die gerade gesetzt, ist nicht privilegiert. Okay, muss nicht notwendigerweise privilegiert sein, weil, ja, mal abfragen, wie gerade gesetzt ist, macht nichts kaputt. Macht es auch nicht. Allerdings gibt das natürlich möglicherweise einem Virus oder so die Gelegenheit herauszufinden, virtualisiert oder nicht. Also wenn ich jetzt hier oben, was weiß ich, beim Sätze-Interrupt-Vektor-Tabelle den Befehl ausfilter und irgendwie anders nachmache, ja, dann müsste eigentlich ja, wenn ich hier oben, was weiß ich, die Vektortabelle auf 13 setze, dann müsste hier unten, wenn ich sie wieder abfrage, auch eine 13 kommen. Und nicht das, wie das Originalbetriebssystem die gesetzt hat. Jo, also die zwei, das sind die, also die im User-Modus anders funktionieren, beziehungsweise im User-Modus doch Werte zurückgeben, die man aber nur im privilegierten Modus ändern darf. Da kann man sich jetzt drüber streiten, in welche Klasse man das Ding einsortieren will. Man kann natürlich sagen, also erstmal ist das Ding problemlos. Wenn du es ausführst, führst du es aus, kriegst eine Zahl, fertig. Und die Zahl entspricht der Anzahl der ausgeführten Instruktionen seit Anschalten des Rechners. Die ändert sich natürlich, je nachdem, ob es virtualisiert läuft oder nicht. Weil ich habe hier Instruktionen ausgefiltert, die wären mit, was weiß ich, einem Takt ausgeführt worden. Wir haben sie aber simuliert, haben ein paar tausend Takte für gebraucht. Naja, wenn wir jetzt mit einem Riem-Timestamp-Counter daherkommen, dann merken wir plötzlich die Zeit, die ist aber sehr viel größer, als sie eigentlich hätte sein sollen.
Auch wenn zum Beispiel zwischendrin das Host-System nochmal selber laufen möchte und sich welchen Zeitpunkt dann
ja, also könnte man auch sagen, naja, so, es läuft zwar problemlos, aber das ist nicht so problemlos. Ne? gehört möglicherweise vielleicht in diese Klasse. Ist nicht privilegiert, liefert aber Informationen über das System, die eigentlich anders wäre. Da muss man dazu sagen, da bei Intel kann ich sagen, ob es diese Read-Timestamp-Counter-Instruktion geben soll oder nicht. Wenn ich sage, die gibt es nicht. Dann ist sie sozusagen in der Klasse hier oben, gibt es nicht, Violation, fertig. Dann könnte ich mir ausgucken, ja, ich habe in der Zwischenzeit 5000 Instruktionen simuliert und so viel ausgeführt, dann könnte ich da ein bisschen rumrechnen und dann getürkten Wert zurückgeben. Ginge. Allerdings natürlich mit deutlich geringerer Performance als, und wir hatten das damals ja gemacht mit diesem Read-Timestamp-Counter, weil wir so ganz kurze Schleifen oder so ganz kurze Codefragmente mal ausmessen wollten, wie lange die dauern. Wenn wir jetzt natürlich da ewig dran rumrechnen, dann dauern die möglicherweise ganz schön lang.
Der lässt sich ja ohnehin setzen eigentlich. Also das lässt sich ja abfangen mit dem Read-Timestamp-Counter.
Das ganze Zeitkapitel, da kommen wir eh nochmal drauf. Zeit ist immer so eine Sache. Also Zeit, ich kann es ihm hintürken, dass alle Befehle so aussehen, als wären sie in echt abgelaufen. Aber wenn man jetzt natürlich den Timestamp-Counter vergleicht mit der Uhr, dann passen die wieder nicht zusammen. Gut, dann kann ich sagen, naja, dann muss ich die Uhr ihm auch noch passend türken. Und wenn er dann aber auf. Genau. Ne? Und spätestens dann, wenn ich das Internet ihm Zugriff aufs Internet gebe, dann muss auch die Uhr wieder passen, sonst passt zum Internet nicht dazu. Also irgendwo...
Ich glaube, dann hier einen anderen Prozessor irgendwie der Vorgang, du bist eigentlich viel langsamer.
Ja, also Zeit, sagen wir mal, das machen wir noch. Das wird noch ein größeres Ding. Jo, also interessant sind die Dinger da oben nicht. Die sind, also habt ihr kapiert, Exception, die Sache ist erledigt. Alles Übrige führen wir halt aus, auch kein Problem. Die zwei dazwischen, müssen wir mal Gedanken drum machen. Jo, gut, das wäre jetzt so ein kleiner Codeabschnitt aus zum Beispiel dem Linux-Kern. Wir haben irgendeinen Puffer, da steht in dem Puffer ein Byte drin, aber nur dann, wenn die Variable available sagt, da ist auch wirklich was drin. Jo, und in den Puffer reingeschrieben wird während eines Interrupts. Naja, soll heißen, wenn wir jetzt diese Available-Variable abfragen, müssen wir in der Zwischenzeit mal die Interrupts ausgeschaltet haben. Gut, also vorher Interrupts ausschalten, hinterher wieder anschalten. Allerdings hinterher nicht mit STI wieder anschalten, sondern ja, vorher mit Push-Flag den Zustand holen, hinterher mit Pop-Flag den alten Zustand restaurieren. Hatte ich euch neulich, glaube ich, schon mal erzählt. Man könnte im Prinzip statt einem Push-Flag und Pop-Flag könnte ich an dieser Stelle auch ein STI hinschreiben. Würde im Prinzip genauso gehen. Nur wenn das jetzt ein Unterprogramm ist, dann kann es natürlich sein, dass das Unterprogramm aus verschiedenen Kontexten aufgerufen wird. Und möglicherweise ist im Kontext außenrum, sind die Interrupts schon ausgeschaltet. Und dann darf ich sie natürlich unten nicht wieder anschalten, bevor ich zurückkehre. Jo, also an der Stelle dieses Pop-Flag. Jo, und das ist an der Stelle dann auch letztendlich der kritische Punkt. Da oben würde ich noch eine Exception kriegen, da unten rauscht da einfach drüber. Jo, dafür gibt es jetzt diese Erweiterung von Pacifica bzw. Thunderpool, dieses VTX-Zeugs. Wenn ich das VTX anschalte, dann wird mir auch hier dieses Pop-Flag eine Exception liefern. Im Prinzip genau das, was wir brauchen. Jo, jetzt haben wir so einen Sack voll verschiedene kritische Befehle. Ihr habt gerade so ein paar Beispiele gesehen. Sie sind alle kritisch insofern, als dass sie nicht eins zu eins so ablaufen dürfen. Aber sie sind ein bisschen unterschiedlich im Sinne von, manches ist trivial nachzumachen, manches ist sehr aufwendig nachzumachen. Also beispielsweise hier in B, out B, ja, wenn ich von Platte lese, das ist so einfach nicht nachzumachen. Da muss ja die ganze Platte, die ganze Simulation dahinter passen. Oder ein out B auf die Grafikkarte, ich schalte meine Farbpalette um, da ist schon ordentlich was, da steckt was dahinter. Bisschen anders sieht es hier aus. Cli und STI, ja, was muss man da machen? Das ist eigentlich ein Bit setzen und ein Bit wieder löschen. Ich muss mir eigentlich nur merken, sind im Moment Interrupts erlaubt? Wenn ja, dann müsste ich vor jeder Instruktion, ne? Ihr wisst. Also eigentlich nur ein Bit setzen und die Sache ist gegessen. Weitere gibt es noch. Hier, wenn ich irgendwas in meine Kontrollregister schreibe, eigentlich kann es genau so ablaufen. Ne? Wenn ich, was weiß ich, die FPU anschalten will, Floating Point Unit, das kann ich auch gerne tun. Da steckt im Prinzip kein Problem. Das darf jeder Prozess. Kann sie anschalten, kann auch jeder wieder ausschalten. Allerdings natürlich darf ich nicht alles an und nicht alles ausschalten. Die Floating Point Unit, die kann ich anschalten, kann sie wieder ausschalten, kein Problem. Protection, MMU, die soll ich besser nicht ausschalten können. Wenn ich die MMU ausschalte, dann, okay, dann stehen mir alle Wege offen, dann kann ich überall hinschreiben, kann auch parallel laufende Applikationen kaputt machen. Jo, und da gibt es jetzt in diesem VTX oder VMX die entsprechenden Zustände, was jetzt sozusagen erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also normalerweise befinden wir uns hier unten in so einem Standard-Intel-Laufmodus. Wenn ich allerdings die Erweiterung anschalte, dann bin ich in diesem sogenannten VMX-Root-Modus. Das ist sozusagen der Überwacher-Modus. Das ist jetzt sozusagen mein Simulator. Der läuft in diesem VMX-Root-Modus. Und der kann jetzt immer die virtuelle Maschine loslaufen lassen. Dann macht er. So lange, bis er auf einen kritischen Punkt trifft, dann kehrt er zurück. Dann kann ich hier simulieren, was weiß ich, Interrupt ausschalten, so tun als ob. Und kann sagen, naja, mach mal weiter. Dann versucht er irgendwie, die MMU umzuprogrammieren, darf er nicht, dann kehrt er zurück. Dann kann ich hier sehen, ach, er will die MMU umprogrammieren. Naja, nee, so wie er will, nicht, aber ich sage ihm mal, was er darf. Mach das für ihn und sag, kann weitergehen. Also das sind jetzt drei Zustände, also der Normalzustand, den haben wir mal gelassen, und jetzt hier Simulatorzustand und Gastzustand. Und dazwischen schwankt er jetzt immer hin und her. Jo, es gibt dieses VM-Launch als Befehl, ein VM-Resume als Befehl. Was ist der Unterschied? Genau. Jo. VM-Launch ist sozusagen ein Reset der virtuellen Maschine. Also dann wird auch wirklich der Prozessor geresettet, also in den Registern, beispielsweise Programm-Counter, steht sozusagen die erste Adresse drin. Jo, und diese Assembler-Instruktionen, die speichern jetzt den Zustand von der vom Gastgeber und laden den Zustand vom Gast. Und dann machen sie so lange, bis irgendwie ein Event auftritt, wo sie sagen, das darf ich jetzt so nicht tun, sonst wird es kritisch. Und das sind jetzt diese Exit-Events, also In-Out, Halt-Instruktionen, Kontrollregister entern oder auch, wenn ein Interrupt auftritt. Wenn jetzt nämlich ein Interrupt auftritt, das ist ja jetzt ein Interrupt von einem Gastgebersystem, den soll er natürlich nicht in der virtuellen Maschine behandeln, sondern außerhalb. Auch da kehrt er dann zurück und sagt, naja, virtuelle Maschine habe ich jetzt gerade abgebrochen, wir müssen erstmal einen echten, keine Ahnung, Netzwerkinterrupt oder was bearbeiten. Ja, und da geht es praktisch wieder rückwärts, der Zustand der virtuellen Maschine wird abgespeichert, der Zustand, den ich vorher vom Gastgeber gespeichert hatte, der wird wieder geladen und dann geht es an der Stelle entsprechend weiter. Ja, wenn es hier ein Interrupt war, kann ich im Prinzip den Interrupt bearbeiten und gleich wieder so ein VM-Resume aufrufen, kann gleich wieder weitergehen danach. Jo, das ist mal so das, was Intel, AMD und Co. jetzt anbieten mit dem VTX. Ich habe euch immer gesagt, denkt immer dran, wie schnell ist das?
Also alles, was nicht intercepted wird, läuft ja auf der echten Hardware, also dementsprechend müsste es eigentlich genauso schnell sein, oder nahezu genauso schnell, wie ja, das Blitz auf der CPU laufen. Und ja, so kommt es halt darauf an, wie viel man noch ja, im Hypervisor da gearbeitet. Also
ja.
Und ja gut, der Übergang wird natürlich auch nochmal Zeit kosten. Also ich muss den ganzen Zustand speichern, ich muss dann später wieder laden.
Ja, also und das und Zustand speichern und Zustand laden ist im Prinzip ein Kontextwechsel. Der Kontext von der virtuellen Maschine wird abgespeichert, der Kontext vom Hypervisor wird geladen. Und rückwärts.
Was passiert denn eigentlich bei einem Kontextwechsel zwischen dem normalen Prozess auf dem Host-System und der virtuellen Maschine? Da muss ich ja im Prinzip auch raus aus diesem VM-Zustand, weil ich will ja, dass der normale Prozess eben das Standard alte Intel-Verhalten von so Spezialbefehlen.
Wenn deine Zeitscheibe von der virtuellen Maschine abgelaufen ist, kommt ein Zeitinterrupt. Ne? Und Zeitinterrupt heißt, die virtuelle Maschine wird abgespeichert, der Zustand, der Hypervisor läuft und der Hypervisor, der suspendet sich jetzt sozusagen selber durch einen Kontextwechsel auf irgendwas anderes. Ja, muss man aber dazu sagen, auch die Kontextwechsel sind dann natürlich teurer. Es ist erstmal der Kontextwechsel von der virtuellen Maschine zum Hypervisor und noch der Kontextwechsel vom Hypervisor zur parallel laufenden Applikation. Und wenn es jetzt wieder rückwärts geht, wieder zwei Kontextwechsel, bis wir wieder in der virtuellen Maschine drin sind. Ja, also du hast recht. Ne? Alles, was gerechnet wird, ohne jetzt irgendwie spezielle Befehle zu benutzen, das geht blitzartig. Kontextwechsel sind schon teurer. Ja, und wenn man jetzt so spezielle Befehle hat, inb, outb, please, die und wie sie alle heißen. Ja, auch da, jeder Pipifax-Befehl, please, die und wie sie alle heißen, die eigentlich nichts machen, ne? Einen Bit setzen. Heißt, kompletten Kontext sichern, kompletten Kontext laden, im Hypervisor ein Bit ändern und Kontextwechsel wieder zurück das Ganze. Ja, was meint ihr, was rauskommt?
Ja, I.O. ist halt teuer. Mhm. Im Vergleich zu allem anderen. Halt blöd, weil in der Form rechnet man ja eigentlich eher, also normalerweise eher nicht.
Also wenn ich jetzt eine virtuelle Maschine hätte, was weiß ich habe ein Windows, mache eine virtuelle Maschine rein, in der virtuellen Maschine läuft Linux und im Linux kompiliere ich einen neuen Linux-Kern. Dann habe ich ganz viel System Calls. Ganz viel teuer. Da könnt ihr daneben sitzen und warten, bis ihr schwarz werdet, da passiert fast gar nichts mehr. Und lauter Kontext wechseln geht da gar nichts. Jo. Also das haben wir jetzt gerade. Ne? Also wir haben gesehen schon, in B, out B müssen immer abgefangen werden. Okay, das ist auch logisch, haben wir uns ja mal schon gedacht. Das sieht natürlich so ähnlich aus bei einem Move-Befehl von und nach Geräten, sage ich mal. Typischer Fall, Grafikkarte. Also Grafikkarte soll ich ja auch nicht auf die echte Grafikkarte pinseln, sondern ich will ja in einem Fenster das Ganze irgendwie beschränkt haben. Soll heißen, ja, das muss ich auch abfangen. Gut, das wäre kein Problem, das abzufangen. Machen wir einfach ein Pagefault draus und fertig. Müssen die Grafikkarte ja nicht mappen. Wenn wir es nicht mappen, kriegen wir ein Pagefault. Dann sehen wir auch, ach, das ist eine Move-Instruktion, ja, die können wir ja simulieren. Ja, haben wir so einen 1000 mal 1000 Pixel Bildschirm, dann sind es 1 Million Pixel. Und wenn ich jetzt nur einmal einen Bildschirm löschen will, sind es 1000 mal 1000 Move-Befehle. 1 Million macht 2 Millionen Kontextwechsel. Ja, so in der Stunde ist der Bildschirm leer. Könnt ihr vergessen, ne? Geht überhaupt nicht. Also die Exceptions an sich, die kommen schon, das ist kein Problem. Aber das Umschalten hin und zurück macht das Ganze unbrauchbar. Jo, besonders ungünstig ist alles, was viel InB, OutB und Move entsprechend braucht. Günstig wäre es, wenn man so Sachen hat, ich sagen wir mal der Platte, gib mir mal Block Nummer 13 und Platte macht. Und wenn sie ganz fertig ist, dann gibt sie mir vielleicht noch einen Interrupt und sagt, bin fertig. Doof ist es, wenn ich der Platte sage, gib mir Block 13 und sie sagt, ja, kannst du abholen. Und ich muss jedes Byte vom Block 13 mir abholen. Das war früher nämlich die Methode. der Platte habe ich gesagt, hol mal. Ja, und dann konnte ich aus dem Plattencontroller die Bytes einzeln abholen nach dem Interrupt. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus mit neuen I.O.-Geräten. Den kann ich per DMA sagen, gib mal Block, aber nicht mir, ich will es gar nicht, sondern da Speicher gleich da rein. Das ist natürlich sehr viel schöner, dann sage ich einfach nur, gib mal Platte dahin und dann spare ich mir die 512 in B-Befehle, ich brauche sie mir nicht alle einzeln abholen. Ich spare mir 1024 Kontextwechsel. Das ist natürlich ein erheblicher Vorteil. Jo, das funktioniert im Prinzip für Extended IDE. Da kommt der Name her, Extended für im Prinzip DMA. Das gilt aber auch für im Prinzip alle neuen Netzwerkkarten. Auch den Netzwerkkarten kann ich sagen, da ist ein Block, verschick mal. Früher hieß es, verschick mal die Bytes, die ich dir gleich gebe. Und dann habe ich ihm jedes Byte einzeln in die Netzwerkkarte geschaufelt. Also die ganzen I.O.-Geräte, Platte und Netzwerk, das sind natürlich mit Abstand die einen Haufen Daten brauchen und liefern. Die sind gar nicht so problematisch heutzutage. Wenn ich alte Geräte nachmachen will, ja. Also IDE soll heißen, jedes Byte persönlich. NE2000 soll heißen, jedes Byte persönlich. Kontextwechsel ohne Ende. Bei den neuen Geräten, ja, da muss ich das Ding programmieren, liefer mal den entsprechenden Block und sag noch wohin. Aber das sind, keine Ahnung, 10 Bytes oder was, die ich da in den Controller reinschreiben muss, dann ist die Sache gegessen. Ja, aber Grafik. Bei Grafik kann ich jetzt nicht sagen, da liegen meine Bildschirmdaten, hol sie dir mal und pinsel mal. Sowas bräuchte man. Ne? Ich habe da hingeschrieben, was weiß ich, so X-Server-mäßig, mal eine Linie von da nach da, mal einen Kreis, den Teil des Bildschirms löscht du mal, änderst mal die Farben, so praktisch so eine verkettete Liste von Kommandos und sag, mach mal. Gibt es so leider nicht. Das ist allerdings genau das, was VMware mit seiner Grafikkarte macht. Die haben nämlich einen extra Grafiktreiber und der macht nichts anderes als genau das. Man kann ihm in einen ganz normalen Speicherbereich Kommandos reinschreiben und kann ihm dann sagen, da sind die Kommandos, mach.
Braucht es einen Treiber jetzt im Host oder im Client-System?
Im Client. Und der Host, okay, der muss das dann natürlich entsprechend nachmachen. Wenn die Grafikkarte in die I.O.-Register reingeschrieben kriegt, mach mal. Da sind die Kommandos. Okay, dann muss der Simulator natürlich entsprechend die Kommandos sich alle angucken und entsprechend tun. Aber der Treiber im Gast, ja, der muss jetzt, was weiß ich, wenn man einen X-Server hat oder so, der muss jetzt die Kommandos, die an den X-Server gehen, in Kommandos umwandeln, die an die Grafikkarte gehen. Und die einfach in Speicher schreiben. Ja, da sieht man aber, VMware, die machen das nicht umsonst so. Ne? Ja, wäre natürlich viel schöner, man bräuchte keinen extra Treiber. Aber mit dem Treiber geht es einfach einen Faktor, keine Ahnung, 1000 schneller. Und ohne diesen extra Treiber ist VMware jetzt auch nicht unbedingt ein Ausbund von Geschwindigkeit. Also ich möchte VMware Spielchen spielen, möchte ich nicht machen ohne diesen Grafiktreiber. Ohne den geht es praktisch nicht. Jo, was machen wir? Entweder bauen wir uns auch eine neue Grafikkarte. Vorhin haben wir Java so designt, dass Java schön gut simulierbar ist. Jetzt müssen wir uns im Prinzip eine Grafikkarte zusammenbauen, die schön simulierbar ist. Die es nicht unbedingt in echt gibt. Aber die man gut simulieren kann. Jo, die Idee habe ich euch genannt. Im Prinzip nicht schwierig. Das Unangenehme ist halt, man braucht einen extra Treiber. Jo, das war der untere Punkt. Wir bauen uns eine neue Hardware und wir bauen einen neuen Treiber und wir schreiben einen Treiber für Linux, einen Treiber für Windows, einen Treiber für BSD, einen Treiber für DOS, einen Treiber für... mühsame Geschichte. Andere Variante, ja, wie können wir es sonst machen? Im Prinzip haben wir es ja, ne, wir kriegen ja Exceptions, wenn wir darauf zugreifen. Wenn wir eine Exception kriegen, können wir entsprechend ein Unterprogramm ablaufen lassen. Was weiß ich, er will das Pixel 13 schreiben. Okay, dann rufen wir ein Unterprogramm auf namens Schreibe Pixel 13. Im Prinzip geht alles. Allerdings, ja, hier oben, wenn wir wirklich den Bildschirm löschen wollen mit dieser Methode, dauert ewig und 3 Tage. Was natürlich schön ist, wenn jetzt der Grafikinhalt sich nicht ändert, dann kostet auch keine Performance. Ne? Kann man einfach, wenn keiner da auf die Grafikkarte was pinselt, dann können wir unter der Haube schön schnell rechnen und wenn wir nach 5 Stunden ein Ergebnis haben, perfekt. Wir können es auch anders machen. Wir können sagen, wir lassen ihn einfach in den Grafikspeicher reinpinseln, ohne Exception, ohne irgendwas. Dann sehen wir es nicht. Ne? Dann steht es im Speicher und ja, gammelt da vor sich hin. Was man dann machen kann, ist natürlich, man kann aus diesem Bildschirmspeicher in beispielsweise einem zweiten Prozess sich die ganzen Bits, die er da reingeschrieben hat, wieder rausholen und dann mal gucken, da hat er eine 4 reingeschrieben, ach, das sollte bestimmt ein rotes Pixel sein. Da hat er eine 2 reingeschrieben, das ist ein grünes Pixel. Und dann kann man in dem zweiten Prozess letztendlich diesen eigentlichen Grafikschreibprozess nachmachen, Pixel rausholen, interpretieren, was soll das heißen, und entsprechend den echten Bildschirm updaten. Jetzt weiß man natürlich nicht, hat jetzt in der Zwischenzeit die virtuelle Maschine da was reingeschrieben oder nicht. Wir haben es ja nicht abgefangen, wir haben ja nicht gesehen, dass da irgendwie eine Exception irgendwas kam, also wissen wir es nicht. Wenn nichts kommt, na, dann kann man nur periodisch mal nachgucken, immer mal, hast du was reingeschrieben? Nö, na gut, dann ändere ich auch nichts. Hast jetzt was reingeschrieben? Ja, da ist ein Bit anders. Okay, ich update es. Und das ist im Prinzip das, was wir machen in V-Maschinen. Letztendlich, wir gucken 5-mal pro Sekunde in unseren Grafikspeicherbereich rein, scannen den einmal ab, was steht denn da drin, und übertragen im Prinzip den Inhalt 1:1 in den virtuellen Bildschirm. Okay, Koordinaten noch ein bisschen umrechnen, dass es halt in das Fenster reinpasst und nicht den großen Bildschirm. Ne? Das funktioniert sehr schön. Wenn ich Grafik habe, komplizierte Grafikoperationen, er kann da mit 1:1 Geschwindigkeit reinschreiben. Kann im Prinzip auch ein Video gucken, kein Problem. Nur haben wir natürlich durch dieses Bildschirm-Update, durch diesen zweiten Prozess, der da immer mal wieder reinguckt, haben wir natürlich jetzt wieder Rechenlast. Gut, habe ich euch neulich schon gezeigt, V-Maschinen ungefähr 10% der Rechenzeit verbraten, einfach nur dadurch, dass wir immer da reingucken. Egal, ob sich jetzt geändert hat oder nicht, wir müssen immer wieder reingucken. Ja, und das Unschöne ist natürlich, wenn das Reinschreiben einfach so passiert und es passiert nur das Schreiben und sonst nichts, dann können wir natürlich auch jetzt keine GPU nachmachen, also diese Graphic Processing Units. Ne? Ich kann zwar ein Kommando da reinschreiben, plus dieses Kommando löst nichts aus. Ich schreibe es ja nur in Speicher. Während bei einer echten GPU würde er dann, was weiß ich, wenn ich da was reinschreibe, dann würde er eine Linie malen oder irgend sowas. Die malt er jetzt halt nicht, da passiert nichts. Und die echten GPUs, die haben häufig irgendwelche FIFOs, da kann ich so Kommandos, ich schreibe immer an die gleiche Adresse Kommandos rein und das geht ins FIFO. Das kann ich natürlich jetzt gerne machen, an die gleiche Speicherzelle meine Kommandos schreiben und schreiben. Das Einzige, was übrig bleibt, ist das Letzte, was ich geschrieben habe. Ja, könnt ihr euch vorstellen, das funktioniert nicht. Ne? Also das, was man nachmachen kann, sind jetzt also so OpenGL und Co., das geht alles nicht. Also keine Nutzung von irgendwelcher Hardwarebeschleunigung, da geht nichts. Das Einzige, was geht, sind praktisch die VESA-Modes. Also ich kann den Bildschirm umschalten, also von dem normalen VGA auf eine höhere Auflösung. Das ist kein Problem. Aber ich muss die Pixel alle persönlich von der CPU aus hinpinseln.
Ja. Gibt es eine Möglichkeit, wenn man die virtuelle Maschine irgendwie einen Vollbildmodus hat, dass man irgendwie an Dirk das durchreichen kann an einen eigenen Kabelspeicher?
Das könnte man sich überlegen, das könnte gehen, ja.
Ja, aber wahrscheinlich, wenn man im Fenstermodus arbeitet, dann ist es gegen Adressen anders und sonst was wahrscheinlich sehr schwierig.
Dann geht gar nichts, ne?
Und auch vielleicht andere Auflösungen und von was vom Host-System versus Client-System.
Ich gucke gerade mit Erschrecken auf die Uhr. Ich erzähle und erzähle und keiner bremst mich. Kann man auch als Kompliment sehen, ja. Oder ihr seid alle eingeschlafen? Nein, glaube ich nicht. Okay, ja. Hauen wir hier die Bremse rein. Habt ihr noch Fragen? Okay, dann sehen wir uns morgen ganz normal zur bekannten Zeit. Ich danke euch.